Heute bei uns im Podcast Dr. Helena Orfanos-Böckel, Internistin mit Schwerpunkt Nephrologie. Viele kennen sie durch ihre Bestseller zu Nährstoffen, Hormonen und ganzheitlicher Gesundheit. In ihrer Praxis verfolgt sie einen modernen Behandlungsansatz, weg von rein kurativer Medizin hin zur Prävention, also Gesundheit stärken, bevor Beschwerden entstehen. Mit ihren Büchern möchte sie Menschen dabei helfen, ihre Gesundheit besser zu verstehen und selbst in die Hand zu nehmen. In dieser ersten von zwei Podcast-Folgen sprechen wir über hormonelle Veränderungen und den Nährstoffhaushalt bei Frauen ab 40. Wir klären, wie Alterungsprozesse und Gesundheitsrisiken oft schon im Blut sichtbar werden, noch bevor Symptome auftreten und welche Diagnostik hilft, Knochenabbau und Gefäßveränderungen frühzeitig zu erkennen. Wir sprechen über Chancen und Risiken von Hormontherapien und wie Hormone, Nährstoffe und ein bewusster Lebensstil helfen können, Folgeerkrankungen vorzubeugen. Herzlich willkommen, liebe Helena. Lass uns doch mal zum Einstieg ein generelles Verständnis erstmal schaffen. Wir starten mal mit den Basics. Was verändert sich im Körper ab 40 konkret, hormonell und im Nährstoffhaushalt? Und was merken viele Frauen zuerst?
Also die Frau durchlebt in dieser Phase von Ende 30 bis Anfang 50 eine enorme hormonelle Umstellung. Und diese Umstellung beginnt eben schon viel früher, als Frau das so denkt. Die beginnt nämlich schon ab Ende 30, dass sich einfach von Zyklus zu Zyklus immer mehr, so nennt man das, anovulatorische Zyklen einstellen. Das heißt, je älter die Frau wird, ab 35, ist es mit immer größerer Wahrscheinlichkeit auch möglich, dass in diesem Zyklus, auch wenn die Frau ganz normal blutet, kein Eisprung stattfindet. Und nur wenn die Frau einen Eisprung hatte in der Zyklusmitte, der Zyklus ist immer der erste Blutungstag bis zum nächsten Blutungstag, meinetwegen, das können 26, 28, 32 Tage sein. Und immer nur wenn ein Eisprung stattgefunden hat, kommt es danach zur Bildung von sehr viel Gelbkörperhormonen, was auf medizinisch Progesteron heißt. Das ist also wie so eine große Welle von Progesteron. Und wenn dann die Frau nicht empfangen hat, keine Befruchtung stattfindet, keine Eizelle sich einnistet, dann kommt es zur Abbruchblutung, Gelbkörper verschwindet und der Zyklus geht wieder von vorne los. Und dieses Progesteron, das war mir früher auch nicht so bewusst, hat wichtige Funktionen für uns Frauen. Es ist zum einen der Gegenspieler zum Östrogen. Es gleicht sozusagen das, was vielleicht uns auch etwas leiden lässt, wenn zu viel Östrogen da ist, aus. Es sorgt dafür, dass die Blutung nicht so stark ist, dass wir nicht so stark PMS, also prämenstruelle Symptome haben, dass der Busen nicht so wehtut, alles Mögliche. Es hilft uns gut zu schlafen, es baut den Knochen auf, es hat eine antientzündliche Kraft, es spielt auch eine positive Rolle beim Zuckerstoffwechsel. Es löst Ängste. Es ist eher so in meinem internistischen Kontext ein bisschen antihistaminisch wirksam. Es hat sehr, sehr viele weiche, aber wichtige Aufgaben. Und die fallen dann mehr und mehr weg. Und dann kommt so in den 40ern mehr und mehr auch vielleicht, das ist nicht bei jeder Frau so, ein zunehmend schwankendes Östrogen hinzu, was dann natürlich besonders unangenehm ist, wenn Progesteron fehlt. Und statistisch ist es so, dass also Progesteron sich peu und peu verabschiedet und dann meinetwegen nach starken Schwankungen von Östrogen sich dann auch irgendwann mit der letzten Blutung das Östrogen, das Estradiol verabschiedet. Das ist die eine Riesensache, die wir im Rahmen der Wechseljahre erleben. Hinzu kommen aber auch andere Veränderungen. Also auch die Nebennieren werden müder. Nicht unbedingt die Cortisolausschüttung, aber das DHEA nimmt ganz normal altersgemäß ab. Das Testosteron, was bei uns Frauen zur Hälfte in den Ovarien, in den Eierstöcken, zur anderen Hälfte aus der Nebenniere kommt, kann abnehmen. Erst recht, wenn die Frau vielleicht lange auch die ovarienunterdrückende Pille genommen hat. Das sind nicht Hormone, das sind körperfremde Hormonderivatmedikamente, die unseren Hormonhaushalt unterdrücken. Dann kommt hinzu, dass viele Frauen ja auch schon in jungen Jahren Schilddrüsenprobleme, Themen haben, Hashimoto-Thyreoiditis. Das heißt, die Schilddrüse ist auch nicht immer bei jeder mit 40 topfit mit Hormonherstellung und Hormonumwandlung vorhanden. Und das alles summiert sich zusammen und ausgerechnet in auch vielleicht dieser schwierigen Lebenszeit. Ich meine, die Frau mit 45 hat dann eben große Kinder oder Schulkinder, dann vielleicht auch Probleme in der Ehe, dann hat sie vielleicht auf der Arbeit auch einen Karriereschritt gemacht, dann die Eltern machen schlapp. Also es ist wirklich eine, würde ich sagen, sehr intensive Lebenszeit, wo sie auch viel Verantwortung hat, viel fremdbestimmt ist, viel auch Dinge erfüllen muss und möchte. Und die Nährstoffe, die sind in Wahrheit schon von Anfang an nicht da. Aus meiner Sicht, Nährstoffmangel haben wir alle. Kinder, junge Menschen, erst recht aber auch Alte und Kranke, aber auch Sportler und Sportlerinnen und Abiturientinnen und Gestresste und Manager und ich weiß nicht, jede. Nur, dass man das dann eben in der Jugend und auch im jüngeren Erwachsenenalter mit schöner Blutung auch eben alles dann ganz gut kompensieren kann. Und ab 40 wird dann eben auch gealtert und irgendwann kann der Körper der Frau, die Männer haben ein bisschen mehr Glück, die erfahren all das nicht so früh und auch nicht so abrupt, nicht mehr kompensieren. Und dann ist es je nach Genetik, je nach Epigenetik, je nach Verhalten, je nach Kontext eben irgendwann alles zu viel. Und dann bekommt die Frau Symptome. Und da ist es dann so, dass in der normalen, klassischen, universitären, ambulanten Versorgungsmedizin aus meiner Sicht diese ganzen Symptome als Ganzes nicht gesehen werden, sondern jedes Symptom einzeln wird dann eben beim entsprechenden Facharzt, bei der Fachärztin irgendwie sowas wie symptomatisch abgearbeitet, abgeklärt, ausgeschlossen, dass was Schlimmes ist. Und übrig bleibt dann meist für die Frau, dass sie sich bitte entspannen darf, noch gesünder leben sollte, eine Pause machen sollte, alle ihre Kinder am besten irgendwo verkauft oder abgibt und ihren Job am besten auch direkt kündigt oder Teilzeit oder was weiß ich. Also es bleibt dann eigentlich immer alles dann bei der Einzelnen übrig und es gibt keinen wirklich einen konkreten systemischen Ansatz, wie man sie dann unterstützt.
Also ich fühle das erstmal, alles, was du erzählt hast, sehr. Also ich habe das auch hinter mir, diese ganzen Prozesse. Also ich wusste, mit mir ist irgendwas nicht in Ordnung. Ich habe gemerkt, es haben sich einfach Dinge verändert. Ich hatte wirklich nie Energie. Meine Akkus sind gar nicht mehr aufgeladen. Ich bin dann wirklich von einem zum anderen Arzt getingelt und habe halt, das ist jetzt aber auch schon 10 Jahre her, ich habe halt keine Informationen bekommen. Und deswegen würde ich dich einfach nochmal fragen, wenn es jetzt um Diagnostik geht, weil wir sind ja schon ein bisschen weiter. Es gibt inzwischen zum Glück halt auch Ärzte wie dich, die sich mit dem Thema beschäftigen, die ja auch Interesse dran haben und es als Prävention wichtig finden. Wie würdest du anfangen mit Diagnostik? Was würdest du tun?
Je leidender man ist und je kränker Frau man ist und je wilder oder ernster die Diagnosen, desto mehr braucht man, wenn man so medizinische Nährstoff- und Hormontherapie nutzen möchte, braucht man jemanden, der sich mit der Krankheit, um die es geht, dann auch in der klassischen universitären Medizin auskennt. Je jünger und gesünder Frau ist, desto mehr kann sie eigentlich auch ohne Angst und Sorge auch erstmal einfach was futtern. Deswegen habe ich dieses blaue Buch geschrieben, weil ich hatte das Gefühl nach dem Grünen, dass also jetzt erstmal alle sofort Ängste haben, weil der mit dem alles verboten, ich kann mich sofort vergiften und so, ne? Fürchterlich, dass ich dann erstmal schreibe, was in Wahrheit alles egal ist und wo man einfach überhaupt gar nicht Fehler machen kann und wo man eigentlich auch erstmal anfangen kann, um einfach erstmal sich ein bisschen, meinetwegen, gut zu versorgen, wenn man ein intensives Leben hat und wenn vielleicht auch die Vorfahren irgendwie so komische Krankheiten irgendwie in der Familienanamnese bieten. Ne? Je gesünder Frau ist, desto mehr finde ich, dass sie auch nicht sofort irgendwie einen Arzt braucht. Denn die Menschen können jetzt, ich denke schon, dass auch meine Bücher mit dazu beigetragen haben, dass auch die Labore verstanden haben, dass ihr Diagnostik haben wollt. Ihr wollt Wissen haben, ich würde das auch nicht Check nennen. Ich will objektivieren, wo ich stehe. Es ist nicht ein Check, hak, 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 okay, so wie das in der klassischen Medizin gemacht wird. Da gibt's ja Checks. Und das ist ja dann eher so nicht schlimm genug, nicht schlimm genug, nicht schlimm genug. Und meinetwegen ja auch eher eine bildgebende Sache, noch nicht krank, noch nicht tot, noch nicht gefährdet. Und was ich aber eher wissen will, ich will völlig gesund und hübsch und munter wissen, wo ich stehe. meinetwegen auch ein Jugendlicher. Wo steht der denn vor seinem Abi? Ne? Hat der denn alles, um meinetwegen auch sehr viel Stress zu ertragen und meinetwegen auch ein bisschen die ungesunde Ernährung und sowas? Und wie kann ich den vielleicht düngen? Ja, also wie so eine Mutti. Wie kann ich denn den düngen und irgendwie beschützen, dass meinetwegen, wenn morgen etwas ist, dass dann das System nicht zusammenkracht? Also es ist möglich, allein schon in die Labore zu gehen. Meinetwegen die zwei Labore, die ich auch in dem Buch nenne, mit denen ich sehr viel arbeite. Das eine, das Augsburg-Labor, kenne ich schon seit 24 Jahren, das EMD seit vielleicht jetzt 10 Jahren. Ich finde, dass die Werte eine verlässliche Konstante sind, dass man mit den Werten arbeiten kann. Deswegen habe ich sie auch im Buch genannt. Das heißt jetzt nicht, dass andere Labore das nicht können. Ich würde sagen, in Deutschland sind die Labore, die werden so streng kontrolliert, die sind alle in Ordnung. Und das andere ist, es gibt jetzt mehr und mehr auch präventiv und funktionell denkende Ärzte und Ärztinnen. Das sind dann meist Privatpraxen. Und auch da würde ich sagen, ist mehr und mehr jetzt doch Interesse auch auf ärztlicher Seite auf diese Art und Weise zu arbeiten, weil es natürlich total Spaß macht. Gerade Frauen, würde ich sagen, Ärztinnen, macht es so Spaß, sich präventiv um die Patienten zu kümmern. Und das wird mehr und mehr Praxen geben. Die haben dann als Begriff vielleicht den Namen funktionelle Medizin, präventive Medizin oder auch Healthy Longevity, also gesunde Langlebigkeitsmedizin. Was mir vielleicht nochmal wichtig ist, nicht so schimpfen mit den Kassenärzten. Das ist wirklich nicht deren Metier, auch nicht deren Job, auch nicht deren Aufgabe. Deren Aufgabe ist es wirklich, uns im Ernstfall meinetwegen zu retten und uns der Hightech-Medizin einen Zugang zu verschaffen. Und das machen die super. Und da haben wir, glaube ich, in Deutschland auch immer noch eins der besten Systeme, wo wirklich jeder Patient, egal wie der versichert ist, selbst wenn er nicht versichert ist, an ärztliche Hilfe rankommt. Ne? Also es ist noch nicht so, dass jetzt alle, die jetzt uns zuhören, sofort glücklich draußen irgendwen finden. Nein, die Idee der Bücher war, die Frauen zu informieren, sodass sie dann erstmal auch das Wissen haben, ein bisschen auch die Argumente im Kopf haben, um dann vielleicht mit den Ärzten auch diskutieren zu können. Es gibt so viele Plattformen jetzt auch so wie eure, wo man sich auch informieren kann, auch als Arzt informieren kann. Also das wächst meinetwegen auch durch eure Arbeit, durch meine Arbeit. Und auf der Seite der Patientenschaft wird die Nachfrage gestärkt und dann werden sich auch die Ärzte mit diesen Themen gerne beschäftigen, weil es Spaß macht. Und ich hoffe, dass dann auch irgendwann die Wirtschaft und die Politik mitmacht und auch neugierig ist, wie man denn die Arbeitnehmer und meinetwegen die Bürger und Bürgerinnen irgendwie ein bisschen von diesem Wissen profitieren lassen kann. Ne? Dauert halt noch, da müssen wir noch ein bisschen Aufklärungsarbeit machen.
Ja. Ich würde gerne mal über deinen Ansatz reden. Und zwar, du sagst, dass man Alterungsprozesse und Gesundheitsrisiken im Blut erkennen kann, noch bevor überhaupt man etwas merkt. Wie funktioniert denn das genau?
Also erstmal würde ich Gesundheitsrisiken würde ich austauschen durch Risiko, Krankheiten zu bekommen. Also ich finde, dass man im Blut sehen kann, wie gesund jemand ist. Und das ist aber ein Ausschluss von Dingen, die für Krankheitsentwicklung stehen. Selbst wenn Frau alles richtig macht, kann es sein, dass sie mit 50, 55 postmenopausal, wenn sie einfach alles so fließen lässt, trotzdem erhöhte Krankwerte bekommt. Meinetwegen auch Knochenabbauwerte, Entzündungswerte. Es gibt auch manche Krankwerte, die genetisch der eine hat, der andere nicht. Lipo A oder LP klein A wäre zum Beispiel sowas. Das ist ein Risikofaktor für die Fähigkeit, atherosklerotische Veränderungen zu entwickeln. Antikörper sind Krankwerte, die man auch lieber vielleicht gar nicht haben sollte. Ein paar davon sind nicht so schlimm, ganz viele sind aber krankmachend. Also insofern ist, man muss diese Zahlen, wenn es nach mir gehen würde, in drei Kategorien einteilen. Und die einen nenne ich Krankwerte, da ist es nett, jung und gesund und unten zu sein oder am besten manche gar nicht zu haben. Dann gibt's diese Schlüsseldinger. Ein paar davon gehören zu unserem Zustand, zum Beispiel Ferritin. Da ist es nett, als Frau 100, 120, 150 zu haben und nicht 10, selbst wenn das noch knapp in der Norm ist, weil alle so rumbluten und meinetwegen vielleicht auch Eisen schlecht resorbieren, warum auch immer. Dann gibt's Schlüsselnährstoffe, ein paar, Natrium, Calcium, Kalium und dann gibt's echt viele Schlüsselhormone. Und dann gibt es die dritte Kategorie, wo es echt nett ist, wenn man satt versorgt ist. Das sind Gesundmachwerte. Zu denen gehören die ganzen Vitamine, nicht Vitamin D, das ist ein Hormon, das einen gesund macht, das andere ein Schlüsselhormon. Aber B12, Biotin, Selen, Zink und dann Gesundmachhormone, da ist es nicht, das wäre nicht tödlich, wenn wir die nicht hätten. Wäre aber so schön, wenn wir gut damit versorgt werden. Pregnenolon, Progesteron, DHEA, Melatonin. Also das wäre mal einfach erstmal so ein bisschen die Grundeinteilung, wie man aus präventiver Sicht neu Labor lesen müsste, um zum einen zu wissen, wo stehe ich, woher komme ich und in Wahrheit, was ist meine Zukunft. Das kann man aus dem Blut rauslesen, so wie man das in so einer Firma auch rauslesen kann, ob die Potenzial für Wachstum hat oder ob sie pleite ist oder kurz vor der Insolvenz steht, ja. Also warum macht man das nicht auch mit unserem Inneren? Man kann im Blut einfach sehen, wo stehe ich aus dem Blick der Gesundheit und mit welcher Chance kann ich denn überhaupt gesund alt werden? Also ich habe halt auch viel Erfahrung mit diesen Krankwerten. Ich weiß, wie schnell die sich entwickeln. Ich weiß, ob die sich schnell mal morgen verändern können oder nicht. Nein, ich weiß auch, was durch die Ernährung zu beeinflussen ist und was nicht. Ich weiß auch, wie aufwendig das ist, je nachdem, was jemand schon macht. Und viele Frauen, die zu mir kommen, die machen schon alles mit der Nahrung sehr gut. Und da ist die Schraube mit der Ernährung nicht groß. Wenn natürlich ein riesen dicker Mann alles falsch macht, und nur Fastfood isst und Softdrinks und Cola und Alkohol und raucht, ja klar ist die Schraube dann groß, die man für die Prävention benutzen könnte beim Verhalten. Aber bei vielen Frauen ist diese Schraube nicht so groß. Und diese hormonellen Veränderungen, das ist eine große Schraube, die tatsächlich einen oder der einen oder anderen im Stoffwechsel einfach sowas wie das Genick brechen kann. Hört sich jetzt schrecklich an, ist aber so. Und in der Verwandtschaft hat man doch auch ein paar ältere Frauen, die einfach irgendwie ab 50 einfach irgendwie echt viel Pech hatten. Ja.
Ein ganz wichtiger Punkt ist ja schon allein zu sagen, untersucht euer Blut, geht zu einem Labor, erhebt diese Werte und schaut nach, wo bei euch die Defizite sind.
Ja, und vielleicht so der Eingang ist so ein bisschen so, das Befinden, das Symptom, und das muss man halt sich mit den Büchern ein bisschen rausarbeiten, wie man jetzt anfangen soll. Ne? Also du hattest ja auch im Vorgespräch so ein bisschen von Eisen berichtet, also meinetwegen jetzt die Sportlerin, die müde ist und die ganz toll blutet, dass sie sich vielleicht erstmal über den Eisenstoffwechsel informiert. Die Frau in der Perimenopause, die nicht schlafen kann, dass sie sich vielleicht erstmal über die Möglichkeiten, den Schlaf zu unterstützen, informiert. Also, dass man sich einen Grund sucht, um einzusteigen. Ist vielleicht so wie im Sport, ne? Ich will irgendwas verändern, ich habe Schulterschmerzen oder mein Bauch gefällt mir nicht, dass man dann über den Ort des Leides oder des Wunsches oder der Sehnsucht dann einsteigt, ne? Guck mal, wie viele Sportarten es gibt. So ähnlich ist das in der funktionellen Medizin auch. Es gibt so viele Möglichkeiten. Du kannst ja auch noch Darm und du kannst auch noch Ernährung und dann das Mikrobiom und dann Schlaf und das vegetative Nervensystem, ne? Also insofern, es ist ein großes Feld und wenn man also hoffnungslos verzweifelt ist, dann braucht man halt jemanden, der einen ein bisschen begleitet und einem hilft, meinetwegen einen vernünftigen Einstieg zu finden. Und auch da, man kann ja mit dem Wissen aus den Büchern auch genau gucken, wie die Ärzte dann handeln, ne? Und kann dann gucken, wie lesen die denn das Labor? Und wenn dann der Arzt sagt, ja, Ferritin von 10, ja, ist doch nicht schlimm, dann weiß man, dass man gehen muss. Ja, ne? Genau. Also dann ist das nicht das, was dann gesucht wird. Ne? Ja. Oder wenn dann vor Vitamin D gewarnt wird bei einem Spiegel von 30 Nanogramm pro Milliliter, dann kann man auch direkt wieder gehen. Oder wenn also die Hormone böse sind und auf keinen Fall die Hormone, kann man auch direkt wieder gehen. Ne? Dann ist das nicht der Ort, wo dann dieses Wissen offen irgendwie gehört, praktiziert und angewendet wird. Man kann das in Wahrheit schon auf der Internetseite sehen, ob das passt oder nicht, wenn man Wissen hat, wie man gucken soll.
Es gibt ja auch das Thema Prävention und das ist ja eigentlich auch das Thema, was dir sehr am Herzen liegt, weil es natürlich ein paar Krankheiten gibt. Ich spreche zum Beispiel von Osteoporose oder Arteriosklerose. Die kriegt man ja gerade in den Anfangsstadien einfach gar nicht mit, sondern das kriegen wir so dazu. Und mit einmal hat man dann da wirklich ein sehr ernsthaftes Problem, ist ein Fall für die Notmedizin. Was hat es denn damit mit auf sich und kann man denn das schon präventiv beeinflussen? Was würdest du den Frauen da raten, wie sie da vorgehen sollen und wie wichtig ist das auch vor allen Dingen?
Ich bin ja eine Nephrologin und das sind ja Ärzte, die sich eigentlich beschäftigen mit schweren Nierenkranken bis hin zu Dialyse und Nierentransplantation und so. Und in der Nephrologie ist es so, dass wenn jemand schwer nierenkrank ist, dann hat er auch immer Probleme mit den Knochen. Das nennt man renale Osteopathie. Der hat auch immer Probleme mit dem Blutbild. Das nennt man renale Anämie. Und sterben tut man nicht wegen Dialyse, sondern sterben oder schwer erkranken tut man, weil die Gefäße verkalkt sind und schlapp machen. Also Dialysepatienten haben auch mehr Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall und sowas. Das heißt, wenn ich Nieren schützen will, muss ich Knochen beschützen und ich muss arterielle Gefäße beschützen. Und was auch interessant ist, ist dieser Zusammenhang, wenn Knochen sich entkalkt, verkalkt sich besser das arterielle Gefäßsystem. Das habe ich mit ein paar Patientinnen gelernt, die dann im hohen Alter auf dem Boden von schwerer Osteoporose dann auch noch einen Herzinfarkt und eine koronare Herzerkrankung entwickelt haben, obwohl sie null Risikofaktoren hatten. Ein bisschen Cholesterin, aber ganz schlank, kein Zucker, kein Hochdruck, nichts, nie geraucht und trotzdem innen drin bröselt alles weg und es regnet dann eben draußen rum und führt mit vielleicht noch ein bisschen chronischer Entzündung dann zu diesen schweren atherosklerotischen Folgekrankheiten wie Herzinfarkt, Herzinsuffizienz, Schlaganfall, Niereninsuffizienz, Demenz und so. Und dann ist es auch so, mit den Gefäßen werden wir ja gesund geboren. Und die werden erst schlecht, wenn wir älter werden. Also es gibt jetzt selten totale Verkalkung mit 40, sondern es braucht jahrzehntelang einen gewissen Kontext, um dann mit 50, 60 so Plaques zu entwickeln. Also wenn man mit 60 keine Plaques hat, ist das schon mal echt auch nicht mehr selbstverständlich. So. Das heißt, das muss ich eigentlich nur beschützen, da muss ich nur was verhindern. Der Knochen ist was ganz anderes. Beim Knochen ist ja so, wir werden als kleine Wabbeldinger geboren und müssen ja dann erstmal bauen. Und Frauen bauen schlechter Knochen als Männer. Männer haben von Haus aus mehr Muckis, machen auch nicht so doofe Diäten, die essen, die haben auch nicht die doofe Pille, die ja alles unterdrückt, erst recht das Östrogen. Das heißt also, so eine Frau, die hat es echt schwer, mal mit 35 mal so eine richtig Bombenknochendichte zu haben. Dann hat sie vielleicht mal vor lauter Stress eine Amenorrhoe, also keine Blutung. Dann macht sie zu viel Sport und was weiß ich, schon wieder keine Blutung. Also insofern, wir Frauen sind sehr gefährdet, auch in jungen Jahren, gar nicht erst so gut den Knochen aufzubauen. Das wäre jetzt für die Jüngeren, kümmert euch um euren Knochen und guckt nicht auf die blöde Waage, sondern seid schwer. Nicht Fett, sondern Muskeln und Knochen. Ne? Also wurde ja auch ich früher, wir haben immer geguckt auf die Waage, ne, jetzt war ich echt immer auch ein bisschen schwerer und jetzt verstehe ich, ich habe Knochen gehabt, ich habe auch Kraft, also ich habe Kampfsport und sowas gemacht, ne. Insofern nichts da, wenn so eine Riesenfrau nur 60 Kilo wiegt, dann schreien in mir schon alle Alarmglocken, weil ich will gar nicht wissen, wie leer der Knochen ist. Also Schwere hat auch was mit schweren Knochen im Sinne von dichten Knochen zu tun und Muskeln, Muskelpakete, ne, so. Das heißt also, es hat nicht jede Frau mit 35 einen tollen Knochen aufgebaut. Und deswegen haben viele Frauen mit 45 bei dann schon Progesteron und auch vielleicht Östrogenverlust in der Summe, haben dann eine Osteopenie. Das heißt, ein Rat wäre an alle 45-Jährigen oder 48-Jährigen, erst recht, wenn ihr schön schlank und dünn seid, und immer Diäten gemacht habt und immer die Pille genommen habt und dann vielleicht auch noch geraucht habt und dann vielleicht die Mami auch eine schwere Osteoporose hat, es gibt viel Genetik, macht doch mal bitte einfach so, obwohl ihr euch glaubt, ihr seid bestens aufgestellt und habt alles gesund gemacht, macht doch mal bitte eine Knochendichtemessung. Kostet so vielleicht 40, 50, 60 Euro. Manchmal braucht man eine Überweisung, manchmal nicht. Das machen Internisten. Osteologische, endokrinologische Internisten, osteologische Orthopäden, Radiologen, das sind vielleicht so die Fachgruppen, die das anbieten, ist ganz easy, hat auch keine schreckliche Strahlenbelastung. 10 Minuten, braucht nur eine Arzthelferin, dann gibt's so einen Ausdruck. Und dann kann man erstmal gucken, wo stehe ich denn vor meiner letzten Blutung? Und erst recht, es gibt ja auch Frauen, die bluten das letzte Mal mit 42, dass die auch eine Knochendichtemessung machen, um zu gucken, ob sie nicht zumindest bis statistisch 51 doch noch sich Hormone verschreiben lassen. Also das wichtigste Hormon, um den Knochenabbau zu stoppen, ist das Östrogen, das Estradiol. Und dann würde ich jetzt provozierend sagen, dass eigentlich in der inneren Medizin oder auch in der ambulanten Medizin die Frau müsste geprüft werden, objektiviert werden, kann sie sich das leisten, die Hormonersatztherapie nicht zu nutzen. Und wenn sie das nicht will, muss sie eingeschleust werden in ein Ernährungsprogramm, Sportprogramm. Und es muss richtig kontrolliert werden, dass sie in diesen jungen Jahren bis 50 dann noch den Knochen wieder ein bisschen aufbaut. Also das wäre super wichtig. Und dann müsste man gucken, wie viel vaskuläre Risikofaktoren hat sie denn? Also das Lipo-A würde ich einmal gucken. Einmal meinetwegen mit 40, vielleicht nochmal mit 60. Ne? Das ist ein angeborener Risikofaktor. Und wenn das Lipo-A sehr hoch ist, hoch wäre jetzt 100, 200 Nanomol pro Milliliter, es gibt noch eine andere Einheit, dann ist das Risiko vielleicht dann ohne Hormonersatztherapie, ohne vielleicht auch Cholesterinsenker mit 60 einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall zu bekommen, da. Nicht bei jeder, aber es ist da. Und diese Geschichten gibt es. Ne? Plötzlich eines Tages, ich war immer jung und fit, 60 Jahre Herzinfarkt, der muss dann auch erstmal erkannt werden, der ist ein bisschen anders als bei den Männern. Und dann hatte die ein Lipo-A, keine Hormone, ein erhöhtes Cholesterin, vielleicht auch einen erhöhten Blutdruck, den man nicht so ernst genommen hat. Also wir Frauen, wenn wir jung sind, wir haben normalen Blutdruck von eher 100 zu 60, 110 zu 70. Und für uns ist eigentlich 130, 85 schon unangenehm auch. Er macht auch nervös und dann schlafen wir schlecht. In der Hausarztmedizin ist man gewohnt, dass dann auch der kräftige Mann, der dann vielleicht auch nicht sich gesund verhält, der hat dann 140, 80, da wird dann gesagt, das sei okay. Das ist nicht mehr für uns okay. In Wahrheit für den Mann auch nicht okay. Der ist aber robuster. Wir sind empfindlicher, auch an den Gefäßen, auch im Kopf. Also insofern, das wäre mein Wunsch und das habe ich in dem orangenen Buch echt strategisch sehr schön aufgeschlüsselt. Das könnte man sofort als Präventionsprogramm, internistisches, objektivierendes Präventionsprogramm übernehmen, dass man also guckt, was ist mit der Frau mit 45, je nachdem, wann sie ihre letzte Regel hat, ne? Spätestens ein Jahr nach der letzten Regel, Knochendichtemessung, vaskuläres Risikoprofil. Dann die Entscheidung, was mache ich mit der Hormonersatztherapie? Soll sie doch bitte die Möglichkeit haben, bewusst zu treffen. Und dann Nährstoffe, Hormone, meinetwegen, ich habe alles aufgeschrieben. Vitamin D ist wichtig und Freunde, meinetwegen für den Zucker, Zink, Chrom, für die Harnsäure, Molybden. Also man kann wirklich mit Nährstoffen und Hormonen um dieses Profil, was der eine oder die andere eben hat oder nicht hat, ergänzend zu allem anderen, was Sinn macht, Sport, Ernährung, Schlafen, Entspannung, Atmen, innen drin chemisch auch noch gegenarbeiten. Also es gibt zum Beispiel zwei Knochenabbauwerte, die steigen einfach so ganz langsam an, je mehr sich so der Knochen ein bisschen auflöst. Die heißen Crosslaps und TRAP5B. Und wenn zum Beispiel jetzt das ein bisschen erhöht ist, dann wird zwar gesagt, das ist altersgemäß, ja. Aber trotzdem sollte man das nicht so lassen, sondern man sollte was machen. Estradiol, buff, gehen diese Abbauwerte sofort runter. Ne? Also es muss aufhören, dass das, was altersgemäß in der Inneren normal ist, ist so wie Zahnausfall, ist normal, lässt man so. Blind lässt man so. Ne? Hüfte kaputt lässt man so. Schrittmacher kaputt lässt man so. Nichts da lassen. Ne? 20, 30 Jahre früher kann man Tendenzen zur Krankheitsentstehung schon nehmen. Und in Wahrheit macht man das überall anders, nur bei uns nicht. Und das kann man zum Anlass nehmen, einfach Dinge zu nutzen, die das dann wieder einstellen.
Wenn ich jetzt mit deinem Buch arbeite, ich bin 49, werde dieses Jahr 50. Ich habe keine Gebärmutter mehr. Also es sind schon zwei Dinge, die halt irgendwie gegen den richtigen Zeitpunkt, sage ich mal, sprechen. Ich bin zu spät, sage ich mal, nach der Definition.
Also du bist ja noch voll wunderbar genau im richtigen Zeitfenster. Zu spät ist vielleicht eine Frau, die eine manifeste schwere Osteoporose mit 60 hat. Das ist bitter mit dem Wissen von heute. Das ist zu spät im Sinne von Heilung. Aber es ist nie zu spät, um mit dem Schaden meinetwegen auch weitere Schaden zu verhindern. Mhm. Also wenn du nur wüsstest, wie krank so viele mit 70 sind und die laufen aber rum bestens und man sieht nichts. Das geht. Mhm. Aber bei dir ist das jetzt alles möglich. Also mach mal bitte jetzt eine Knochendichtemessung. Mhm. In Wahrheit kannst du doch sofort schon anfangen mit Progesteron. Ja, in der klassischen Gynäkologie ist es noch nicht so etabliert, der Frau, die keine Gebärmutter mehr hat, trotzdem auch das Progesteron zu geben, weil eigentlich gibt man ja Progesteron nur begleitend zum transdermalen E2, um die Gebärmutterschleimhaut davor zu schützen, dass sie nicht wieder blutet. Und wenn dieser Punkt weg ist, meint man, vielleicht auch mit 2N, aber auch klassische gynäkologische Ärzteschaft, dass das dann nicht sein muss, weil man dem Progesteron alleine eben nicht all diese Wirkungen, die ich anfangs geschildert habe, zuspricht. Und es wird so ein bisschen gedacht, dass das Haupthormon, was uns Frauen postmenopausal zur Hormonersatztherapie zur Verfügung gestellt werden muss, nur das E2 ist. Die Wahrheit ist, es ist E2, es ist E3, es ist auch das Progesteron, es ist Pregnenolon, es ist auch Testosteron. Also das alles macht schlapp, wenn wir älter werden. Auch beim Mann macht es auch alles schlapp. Es ist nur viel sanfter und länger und ein bisschen später, ne? Du kannst jetzt anfangen, Menno. Und du bist genau im richtigen Alter mit 49. Statistisch ist es ja so, dass mein Gefühl ist, dass es ein bisschen früher geworden ist. Aber eigentlich sagt man so 50, 51 letzte Blutung. Das kannst du jetzt natürlich nicht wissen, weil die Gebärmutter dir dieses Blutungszeichen nicht mehr geben kann. Aber du könntest jetzt im Blut gucken, ob du schon Postmenopause, FSH, LH sehr hoch, und Östrogenmangel hast, E2, E1 niedrig. Progesteron musst du kein Blut für machen, ist sowieso schon seit 10 Jahren weg. Mhm. Ne, und es ist auch, könntest du sofort anfangen. Es gibt auch keine Kontraindikation außer ein frisches hormonrezeptorpositives Mama-CA. Also das muss ausgeschlossen sein und dann bist du frei, dass du Progesteron erstmal ausprobieren könntest. Und das Estradiol, das ist, würde ich jetzt mal raten, in deinem Alter auch nicht mehr so da. Du musst eigentlich schon Östrogenmangelsymptome haben. Ich will jetzt hier keine Arztsprechstunde machen, aber natürlich könnte man das jetzt auch weiter fortführen. Aber meinetwegen, ich sag mal pauschal, Östrogenmangelsymptome sind ein bisschen dünne Haare, Haarausfall, etwas mehr Neigung auch zu Falten. Auch die Osteopenie wäre jetzt ein Östrogenmangelsymptom. Mit dann erhöhten Knochenabbauwerten, dann trockene Schleimhäute, meinetwegen auch der Rückgang oder die Empfindlichkeit vom Zahnfleisch, auch vielleicht trockenes Innenohr mit Tinnitus. Also ich mache das mal so ein bisschen bildlich. Eine Blasenempfindlichkeit, der Darm, die Atemwege, die Gelenkschmerzen. Also viele Frauen mit Östrogenmangel haben Rheumagefühle im Fuß, dass man aufsteht und denkt, man ist uralt und kann sich gar nicht mehr bewegen und dann muss man sich erst heiß duschen und sowas. Also die ganze Facharztmedizin, in jedes Fach hat Symptome, wo Frauen im Rahmen von Wechseljahren Symptome, Diagnosen, Beschwerden haben. Und das wäre doch so schön, wenn nur alle wüssten, dass das jetzt zum Beispiel total easy mit Progesteron und Estradiol wegzupusten ist. Und ja, ich habe auch Frauen kennengelernt, die waren 70 oder die sind 70 oder auch knapp Ende 70 und die haben also null Osteoporose und null Osteopenie, obwohl sie nie Hormone gesehen haben. Diese Glücksfrauen gibt's auch. Aber es gibt eben auch die anderen Pechfrauen. Und die haben mit 45, 47 eine Osteopenie. Und die, finde ich, muss man retten. Ja, und dazu muss man gucken, weil die Frau das nicht merkt. Man sieht es ein bisschen. Also sagen wir mal, wenn jetzt eine Frau richtig viel Saft hat, dann hat sie mehr Chancen, nicht Osteoporose zu haben. So ganz schlank und zart. Und es soll nicht was Schlimmes sein, sondern es ist einfach eine neue Chance, die Zukunft zu gestalten. Und dafür muss man einfach nur gucken, wo stehe ich. Also nicht checken, sondern wo stehe ich. Objektiv. Bin ich wirklich sicher, 3, 4, 5 Sachen, die normal sind, nicht zu bekommen?
Du bist ja offensichtlich wirklich ein Verfechter der Hormontherapie oder Hormonersatztherapie.
Ich würde sagen Hormontherapie. Der Hormonmedizin im funktionellen Sinne zum Erhalt der Gesundheit. Ja, totaler Fan.
Es war ja 2002 die WHI-Studie. Aufgrund dieser Studie herrscht ja heute noch eine Verunsicherung. Und ich glaube, da war auch ein ganz großer Umbruch in der Hormonersatztherapiegabe. Ich meine, das ist jetzt 20 Jahre her, dass die Studie publiziert wurde. Wie bewertest du die Daten heute?
Ich will eigentlich am liebsten gar nicht mehr über diese Studie reden, weil sie so wenig mit dem zu tun hat, was man heute weiß und auch gar nichts mit dem zu tun hat, was ich jetzt heute will. Das heißt, die haben Sachen benutzt, die sind teilweise verboten, die benutzen wir alle gar nicht, um die geht's mir nicht. Niemand hat im Blut was geguckt, die waren alt, krank und was weiß ich alles. Also insofern, ich finde, mit diesen Daten kann man nicht mehr argumentieren. Mein Gefühl ist, dass das einfach immer noch so ein bisschen doch traumatisierend auch vielleicht in den gynäkologischen Herzen drin ist. Das war wirklich für die ein großer Schock. Und da ist sehr viel Ungutes entstanden, was es jetzt einfach auch denen, die das nicht erlebt haben, ich habe das ja jetzt in der Inneren nicht erlebt, und den Frauen, die jetzt heute jung sind, die haben das ja jetzt auch alles nicht miterlebt, ist ja echt lange her. Und trotzdem ist es noch da. Ich finde, dass mehr und mehr eigentlich auch Studien kommen, die mehr und mehr beweisen, dass das alles so nicht war und dass es umgekehrt sehr wichtig wäre, doch die Hormonersatztherapie den Frauen anzubieten, damit sie eben im Sinne von Knochen- und Gefäßschutz Möglichkeiten haben, gesünder zu werden. Ich finde, das Östrogen, das Estradiol, ist fast draußen aus der Krebsangst, weil zum Beispiel in dieser Studie es auch so war, dass die jüngeren Frauen, die ohne Gebärmutter nur Östrogen, sogar das Stutenhormon Östrogen da bekommen haben, sogar weniger Brustkrebs hatten. Wo sie sich jetzt noch so ein bisschen unsicher sind, ist das Progesteron. Ich persönlich, ich kann jetzt nur das Verb benutzen. Ich glaube, dass Progesteron aber etwas ist, was die Brust vor Brustkrebs beschützt. Und dass die bösen körperfremden Gestagene, das sind die Hormonderivate aus dem Progesteron, die waren damals in der Studie auch verantwortlich für die etwas erhöhte Inzidenz von Brustkrebs. Und ich nutze selber Progesteron in dem Glauben, dass es meine Brust beschützt. Dann noch was. Ich bin jetzt 60. Als ich angefangen habe, mich mit den ganzen Hormonen zu beschäftigen, war ja die Sachlage noch nicht so offen wie heute. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wir alle haben ein Risiko für Brustkrebs. Je nachdem, wem man studiert, 6-8%. Der höchste Risikofaktor ist Alkohol und Adipositas. Das weiß keine. Die trinken alle weiter ihren Sekt und was weiß ich, ihren Wein und so. Schon ein Glas Wein ist nicht gut. Also das wäre wirklich, ja. Das wäre was, woran Frau, wenn sie denn Angst vor Brustkrebs hat, arbeiten könnte. Und dann ist es auch so, wenn man die Hormonersatztherapie, die bioidentische, nicht benutzt, heißt das nicht, dass Frau keinen Brustkrebs bekommt. Das ist kein Schutz, keinen zu bekommen. Das heißt, die Frage war, okay, wenn ich meinetwegen sowieso irgendwie sowas bekommen kann, worüber würde ich mich dann vielleicht mehr ärgern? Und umgekehrt denke ich, okay, wenn jetzt morgen was ist, das kann doch sein, dass das schon vor Jahrzehnten entschieden worden ist, weil die Pille, Plastik, Xenoöstrogene, irgendwas ist passiert, ein Traumata bei Großmutter, ich weiß es nicht, dann bin ich wenigstens in einem guten Zustand. Außerdem noch was, ich finde, dass die Frau, die die Hormonersatztherapie oder die Hormonmedizin nutzt, die geht wirklich brav zur Vorsorge. Ist ja jetzt nicht so angenehm. Ich weiß nicht, ob ich so brav wäre mit der Vorsorge, wenn ich die Hormone nicht nutzen würde. Ich gehe wirklich brav zur Vorsorge. Und die Idee ist, Mann, mit einer Schenkelhalsfraktur und dann noch einem Schlaganfall und einer Demenz ist Frau ein Pflegefall. Sie kann nicht mehr selbstbestimmt leben. Das jetzt einfach nicht zu nutzen, hat auch eine Konsequenz. Es hat auch ein Risiko. Und das muss man auch mal berechnen, das nicht zu nutzen.
Ich hätte jetzt aber trotzdem noch zwei Fragen nochmal zu den Hormonen. Und zwar die Östrogene, die beeinflussen ja eigentlich die Zellteilungsrate. Und kann es denn dann nicht sein, je länger ich dann die Hormone nehme, Östrogen zum Beispiel, dass es dann auch vermehrt zu Mutationen kommen kann, wenn die Zellteilungsrate erhöht ist? Also jetzt auch gesehen auf die Dauer, wie lange man so eine Hormonersatztherapie nimmt.
Weil das kann ich dir einfach nicht beantworten, weil das ja so in diesem Sinne jetzt für gesunde Frauen, die jetzt meinetwegen über die 60, 70 Hormone nehmen, alles nicht erforscht.
Mhm.
Es ist aber, ich teile diese Sorge jetzt so nicht im Sinne von, ich habe nicht vor, die Hormonersatztherapie jetzt abzusetzen.
Mhm. Und wir hatten ja gerade schon mal über die Östrogenrezeptor-positiven Tumore gesprochen. Hattest du ja abgeraten von einer Hormonersatztherapie.
Sag mal so, wenn man ein frisches hat.
Okay.
Ich glaube zum Beispiel, dass auch da bei den ganzen Frauen mit Zustand nach Brustkrebs es auch einen Paradigmenwechsel geben muss. Es gibt Frauen, die haben die Diagnose mit 45, die sind ja dann 48, die haben genau die gleiche Lebenserwartung wie jetzt die Frau ohne. Ich finde, dass auch da nochmal neu gedacht werden muss, ob sie nicht doch auch nochmal einer Hormonersatztherapie zugeführt werden darf. Also ich bin da sehr pro, stimmt. und fordere, dass geforscht wird und glaube, dass die falschen Glaubenssätze noch sehr, sehr groß sind, was wirklich für uns Frauen das Richtige wäre. Abgesehen davon, dass es bestimmt auch nochmal eine sehr individuelle Sache ist, wie man das dann entscheiden muss. Aber ich habe gesagt, also eine Kontraindikation zu beginnen, ist ein frisches, florierendes Hormonrezeptor-positives Mama-CA.
Ich habe das ganz interessiert gerade verfolgt und habe nebenbei auch so ein bisschen nachgedacht. Und für mich ist der Ansatz, den du hast, sehr, sehr interessant. Ich habe wahnsinnig Angst vor Brustkrebs, aber ich habe auch Angst vor Schlaganfällen. Mein Vater ist an Demenz gestorben. Ich weiß, was das heißt. Das heißt, sich Gedanken darüber zu machen, was ist die Alternative, ist mit Sicherheit sinnvoll.
Also ich habe auch oft Ängste oder ich mache mir so angstvolle Gedanken und dann gucke ich immer, wovor ich am meisten Angst habe. Ne? Und das ist auch eine Möglichkeit, sich zu einer Entscheidung zu bewegen. Also jetzt grundsätzlich, ich diskutiere nicht mit der Angst. Ich habe einfach da Angst, da Angst, da Angst und dann gucke ich halt, welche Angst ist am schlimmsten und dann gucke ich halt so. Und tatsächlich, man muss sich, wenn man da nicht hingeht, muss man, wohin gehe ich denn? Was ist denn die Alternative? Ne? Das, denke ich, sollte sich mehr gefragt werden. Was ist, wenn ich das nicht mache?
Ja, vor allen Dingen geht es ja dann auch darum, was du halt für einen Gewinn auch von deiner Lebensqualität hast, weil das ist ja auch ein Punkt. Und zum Beispiel, viele Frauen erleben halt in den Wechseljahren auch einen Libido-Verlust. Und ich frage mich, ist das auch ein Punkt, wo man mit Hormonen und mit Nährstoffen ansetzen kann? Würdest du das tun? Ist das ein Thema oder ist das was ganz anderes? Hat das ganz andere Gründe?
Ist auch ein Thema. Ich finde nur nicht, dass das Thema Libido allein immer über die Chemie dann wieder in die Gänge kommt. Definitiv ist es aber auf jeden Fall ohne die nötige Chemie viel, viel schwieriger, die zu behalten. Und ich würde sagen, für die Frau das wichtigste Hormon ist das Estradiol, das Östrogen. Und dann ist aber auch wichtig DHEA und Testosteron. Östrogen ist ja wirklich auf jeden Fall irgendwann weg. Und das Testo ist dann eben auch immer weniger. So, und das wären jetzt mal zwei Hormone, die, das wäre echt doof, wenn die dann auch noch fehlen. Ich sag nicht, dass es wiederkommt, wenn die da sind, aber wenn die nicht da sind, dann hat die Libido es echt viel schwieriger. Und Nährstoffe sind auch nicht uninteressant. Die Psyche braucht B-Vitamine, das Gehirn, ne? Vitamin D, Omega 3. Also ich finde auch, dass auf Nährstoffebene man das Gehirn düngen kann. Und man braucht auch für eine Libido irgendwie ein gut funktionierendes Gehirn mit guten Gefühlen und einer stabilen Psyche. Und die Frau darf nicht so gestresst sein. Ne? Sie muss schlafen können. Also all diese Dinge spielen ja dann auch da eine Rolle, ne? Und dann wichtig ist auch für die Qualität der Scheide, dass die Schleimhaut wirklich eine schöne, aufgebaute, gut durchblutete Qualität hat. Und dafür sind diese vaginalen Estriolpräparate sehr, sehr wichtig. Also die Frau muss nicht auch noch vertrocknet sein. Sie darf sich untenrum hübsch halten. Und jetzt für mich als Nephrologin ist natürlich untenrum der Eingang zu meinem Lieblingsorgan und tatsächlich die ältere Frau, meinetwegen 60, 70, hat bei vertrockneten atrophischen Schleimhäuten, also urogenitalen Schleimhäuten, wirklich dann oft Harnwegsinfekte, Inkontinenz, Blasenschwäche, meinetwegen bis hin zu Urosepsis, also schwere Infektionskrankheit, einfach aufgrund von schlechten, vertrockneten urogenitalen Blasen, Scheiden, Schleimhäuten. Und das ist auch etwas, was man verhindern kann. Also auch das ganze Thema Inkontinenz. Natürlich hat das auch was mit Beckenboden zu tun, ne? Aber die Schleimhaut ist also wirklich ein Gamechanger da unten.
Kann man das wieder herstellen, wenn es einfach vertrocknet war?
Ja, also es darf jetzt nicht vernarbt und kaputt sein, aber ich würde schon sagen, dass das zum eigenen Erstaunen sehr wiederbelebbar ist, auch bei älteren Frauen. Älter ist dann 70.
Also Blasenentzündung habe ich auch schon öfter gehört.
Ja, absolut unnötig. Habe ich, glaube ich, auch geschrieben im orangenen Buch. Ne? Leider in den urogynen Hausarztpraxen muss erstmal die Frau krank sein und dann kriegt sie es eine Weile lang und dann da muss sie es wieder weglassen. Ne? Nein, die Idee ist ab Vertrocknung lebenslang untenrum E3 zu benutzen. Das gibt Zäpfchen, es gibt Cremes, es gibt auch kleine Tablettchen. Und wie der Bedarf ist, hängt davon ab, was die Frau braucht. Ich sag mal, saftige Frauen brauchen ein bisschen weniger, ganz trockene, dünne Frauen brauchen wirklich regelmäßig täglich was. Und dann ist auf jeden Fall schon mal mechanisch auch dann, wenn es dann mal dazu kommt, dass kein unangenehmes Erlebnis. Es ist ja auch für den Mann unangenehm, wenn er dann der Frau wehtut. Ne? Also insofern doch, ist ein Thema. Und trotzdem glaube ich, dass sich auch ohne Chemie wir uns verändern. Es hängt auch damit zusammen, ist man in einer Partnerschaft und ist man schon 20, 30 Jahre mit dem Mann lebend. Ich finde auch, dass da die Männer meinetwegen auch noch mal mehr verstehen müssten, wie wir denn eigentlich so ticken. Also wir ticken wirklich anders und ich habe nicht das Gefühl, dass das auf der männlichen Seite verstanden wird, wie man uns dann anschalten müsste. Ja, das ist auch jetzt in unserer Gesellschaft ein Riesenthema, ist ein Riesentabuthema, würde ich sagen, wie schöne Sexualität gelebt werden kann, erst recht, wenn wir älter sind. Ne? Aber es ist definitiv schon meine Erfahrung, dass unter einer Hormontherapie auf jeden Fall mit dem richtigen Kontext das doch etwas ist, was wiederbelebbar ist.
Super, dann vielen, vielen lieben Dank. Ja. Das war sehr interessant.
Ja, vielen Dank.
Wenn dir diese Folge etwas gegeben hat, dann bleib gerne bei uns. Abonniere den Podcast, trag dich in unsere Newsletter ein und begleite uns durch dieses spannende Jahr voller Erkenntnisse und Aha-Momente. 40 Flow lebt vom Austausch. Bring dich ein, schick uns deine Fragen, Themen und Gedanken, denn wir sitzen alle im selben Boot und fischen gemeinsam im trüben Wechseljahrstümpel. Für weitere Infos, ehrliche Momente und Eindrücke von unserer kleinen Forschungsreise besuch uns auf Instagram oder 40flow.de. Danke, dass du dir die Zeit für dich genommen hast. Wir hören uns.